herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pokolit Podcast. Ich bin Anna von Rath, ich bin Übersetzerin und eine der Gründerinnen von Pokolit. Und heute spreche ich mal wieder nur mit Susi in dieser Folge. Hallo Susi.
Hallo Anna. Genau, ich bin Susanne Peter, ich bin Linguistin und arbeite bei Pokolit seit 2021.
Ihr habt es jetzt ja heute schon gehört. Wir haben einen Jingle zum ersten Mal für unseren Podcast. Den verdanken wir Julian Priessen, einem Komponisten aus Düsseldorf. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr und verlinken Julians Instagram-Account mal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch seine Arbeit angucken. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch der Jingle gefällt. Und außerdem möchte ich noch sagen, dass das die vorletzte Folge in unserer ersten Staffel zur Sprache der postkolonialen Literatur ist, für die wir ja aktuell eine Förderung des Berliner Senats erhalten. Diese Förderung endet im Dezember. Und Susi, was passiert denn danach mit dem Podcast?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir suchen gerade nach Mitteln und Möglichkeiten, den Podcast weiterzuführen. Wir würden aber auch sehr, sehr gerne von euch wissen, was ihr euch wünschen würdet. Welche Themen sollen wir aufgreifen? Welche Bücher sollen wir zum Beispiel thematisieren? Würdet ihr euch wünschen, dass wir jemand ganz Bestimmtes interviewen? Dann schreibt uns das sehr gerne bei Instagram oder auf einer anderen Plattform, wenn euch das lieber ist. Weil in erster Linie machen wir den Podcast natürlich für unsere ZuhörerInnen. Aber wir wollen natürlich auch selber sehr, sehr, sehr gerne den Podcast weiterführen.
Dann hoffen wir kriegen ein bisschen Input und werden uns auch nochmal Gedanken machen, wie wir nächstes Jahr weitermachen. Aber jetzt erstmal zur heutigen Folge. Das wird unsere Berlin-Folge. Ich freue mich total darauf. Wir wohnen ja in Berlin und Berlin ist auch ein total beliebter Schauplatz in der Literatur, weil sich hier einfach historisch so viel ereignet hat, weil sich ganz viele soziale Probleme auch gut in dieser Stadt oder mit dieser Stadt erzählen lassen können. Ist aber auch so ein bisschen so ein Freiheitsort vielleicht für KünstlerInnen oder so ein Traumort. Und es ist auch eine Stadt, in der sprachlich total viel passiert. Also Berlinerisch ist ja so ein sehr prägnanter Dialekt, aber es ist auch ein Ort, an dem einfach viele Sprachen aufeinandertreffen. Susi, was ist denn dein liebstes Berlin-Buch, das vielleicht im weitesten Sinne irgendwelche Verbindungen zu Postkolonialismus hat und auch sprachlich interessant ist?
Mein absolutes Berlin-Lieblingsbuch ist Turning von Jessica J. Lee. Auf Deutsch heißt es Mein Jahr im Wasser, Tagebuch einer Schwimmerin und wurde übersetzt von Nina Frey und Hans-Christian Oeser. Und in dem Buch erzählt Jessica J. Lee, wie sie jede Woche schwimmen geht in Berliner Seen. Und sie sucht sich jede Woche einen anderen See aus und wir begleiten sie in dem Buch wirklich durch das komplette Jahr. Durch jede Jahreszeit erzählt sie uns, wie sie in Berliner Seen schwimmen geht.
Also es ist nicht nur ein Sommerbuch, obwohl ich es immer als Sommerbuch empfehle, sondern auch für Leute, die gerne im Winter schwimmen gehen. Vielleicht ganz interessant, oder?
Genau. Und ich mag an dem Buch so gerne, weil man eine Idee von der Stadt bekommt außerhalb von der Metropole Berlin. Was Berlin ja auf jeden Fall ist, aber auch einfach, was für eine wunderschöne Natur Berlin und Umgebung eigentlich bietet. Und ich finde gerade an dem Buch auch so super schön, dass sie dann Karten drinne hat, wo die Seen abgebildet sind. Sie hat sogar hinten im Buch drinne, wie man am besten zu den Seen kommt. Nachdem ich das Buch gelesen habe, wollte ich einfach nur auf mein Fahrrad steigen und schwimmen gehen.
Und hast du das auch schon gemacht? Also bist du schon zu Seen aus dem Buch gefahren?
Ja, sehr viel tatsächlich. Ich habe mir diese Liste als Vorbild genommen und versucht, die so nach und nach abzufahren. Allerdings sehe ich mich nicht im Winter schwimmen. Also so weit bin ich noch nicht, bewundere das aber sehr und finde es auch total spannend, wie sie das erklärt, wie man auf den Körper achten muss und kann. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, einmal um die Vielfalt der Natur, wie gesagt, kennenzulernen. Auch was sprachlich in dem Buch passiert, ist interessant.
Mit Jessica J. Lee haben wir 2020 tatsächlich unsere allererste Pokolit-Veranstaltung durchgeführt. Das war so in den ersten Tagen der Corona-Pandemie, also ich glaube noch während des ersten Lockdowns. Und deshalb war die Veranstaltung online. Ihr könnt davon die Aufnahme auf dem YouTube-Kanal vom Festival Offenes Neukölln anschauen. Wir hören jetzt mal so einen ganz kleinen kurzen Abschnitt, wo Jessica J. Lee eine Passage aus Turning vorliest.
We spoke only English at home. In school, they taught us French. Now, halfway across the world, as I've learned to speak German, I think of this, of the language I lost and those I've gained, of the places that have reshaped who I am and where I find home. I remember the sound of my mother walking through the door at the end of the day. "Wuhuilaila," one of the refrains in Mandarin that she repeated as if speaking to no one. I've always thought this meant I'm home, but I've learned that it means only I'm back or I've returned. But wait, return. The small box tucked safely within another box is a kind of comfort. The origin of the character is in a spiral, referring to a kind of regularity, the rotation of coming and going. Home is the place you return to. From time to time, the words take shape in my mouth when I walk through my apartment door in Berlin. A kind of routine, the same way the patch of shoreline from which I swim represents safety. Fragments of Chinese slipping out between English and German as I press new words and places into place. Return. Home is as much in a language as it is in a landscape.
Ja, und in dieser Passage wird total deutlich, was Migration mit Sprache zu tun hat, wie Sprache ein Zuhause ist, ein Ort emotionaler Verbundenheit. Wir hatten schon mal was Ähnliches, als wir das Interview mit Olga Krasnova geführt haben, die auch darauf eingegangen ist, was Sprache mit Zuhause und Verbundenheit zu tun hat. Was ich aber super spannend finde, ist in dem Buch, wie sie immer wieder deutsche Begriffe mit reinbringt.
Kannst du dafür konkrete Beispiele nennen?
Ja, zum Beispiel verwendet sie Begriffe wie Altbau oder Brötchen oder Stolpersteine, die einfach so typisch deutsch sind. Zum Teil erklärt sie dir auch zum Beispiel Stolpersteine, aber an sich belässt sie die häufig einfach so, dass man schon fast davon ausgehen kann, sind die so bekannt, dass man die vielleicht auch kennt, wenn man nicht deutschsprachig ist. Oder sie benutzt auch das Wort umkippen, was wir ja verwenden, wenn ein See kippt im Sommer. Und sie erklärt auch in dem Buch, dass das ein deutscher Begriff ist, dass wir halt ein Wort dafür haben, was es im Englischen einfach nicht gibt.
Ja, das passiert ja manchmal, dass genau aus dem Grund dann Begriffe aus anderen Sprachen aufgenommen werden. Ne? Mir fällt jetzt auch ein, sowas wie Kindergarten oder Zeitgeist oder so wird ja auch im Englischen verwendet.
Schadenfreude fällt mir noch ein. Feierabend ist auch ein ganz typisches Wort. Genau solche Sachen. Oder was sie auch macht, und das ist teilweise auch für Deutschsprachige sehr, sehr spannend, ist, sie übersetzt oder versucht zu übersetzen die Namen der Seen und teilweise erklärt sie noch, wo diese Namen herkommen.
Ich hatte auch den Eindruck, dass eben so ein bisschen dieses Einfließen lassen von den deutschen Wörtern in einem eigentlich englischsprachigen Text auch so ein bisschen so zum Lokalkolorit beiträgt. Also, dass es so ein Gefühl für diesen Ort gibt oder deutlich macht, dass es einfach ein Buch ist, das in Deutschland spielt, den Schauplatz in Deutschland hat.
Ja, total. Aber Anna, genug von meinem liebsten Berlin-Buch. Welches ist denn dein liebstes Berlin-Buch?
Also, es gibt einfach so richtig viele. Und da ist mir sehr schwer gefallen, eins auszuwählen. Da wir aber in den letzten Folgen so viel über verschiedene Varietäten des Englischen gesprochen haben, habe ich mich gefragt, ob es auch im Deutschen Bücher gibt, in denen verschiedene Formen des Deutschen auftauchen. Deshalb habe ich so ein bisschen recherchiert, ob es nicht irgendwie ein Buch gibt, das vielleicht in Kiezdeutsch geschrieben ist. Dazu hatten wir ja auch auf Instagram gefragt, ob Leuten was dazu einfällt.
Genau, wir hatten eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, weil wir selber keine Bücher gefunden haben. Aber leider konntet ihr uns auch keine Bücher nennen. Also es scheint tatsächlich sehr, sehr, sehr selten zu sein, Kiezdeutsch in Büchern zu finden.
Ja, Susi, als Linguistin kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich Kiezdeutsch ist?
Kiezdeutsch ist im Grunde eine Jugendsprache, die seit Mitte der 90er auch viel Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit bekommen hat. Sie ist in Wohngebieten entstanden, wo es einen hohen Migrationsanteil gibt. Aber ganz, ganz wichtig, Kiezdeutsch ist kein gebrochenes Deutsch. Und auch, was gerne gesagt wird, ist, dass es kein richtiges Deutsch ist. Das stimmt einfach nicht. Es ist auch nicht richtig, dass die SprecherInnen eine bestimmte Herkunft haben oder es ist nur von Personen gesprochen wird, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist alles falsch. Das ist letztendlich durch Sprachkontakt entstanden und ist kein isoliertes deutsches Phänomen. Solche Arten von Jugendsprachen gibt es auch zum Beispiel in den Niederlanden, in Schweden oder in Dänemark. Es ist letztendlich entstanden durch einfach Wohngebiete, wo viele, viele verschiedene Sprachen aufeinandertreffen.
Also eigentlich so ein bisschen schon ähnlich wie Kreolsprachen entstehen durch Kontaktsituationen, oder?
Ja, genau. Der Entstehungsprozess ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich.
Und kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, damit ich und unsere ZuhörerInnen eine bessere Vorstellung davon bekommen?
Also so ganz typisch ist einmal, dass neue Wörter mit in die Sprache aufgenommen werden. Das ist im Kiezdeutsch ganz typisch aus dem Türkischen oder aus dem Arabischen. Wir in Berlin haben es auf jeden Fall alle schon mal gehört, Wörter wie Walla oder Lan. Aber die werden dann trotzdem nach den Regeln deutscher Grammatik verwendet, verändern zum Teil ihre Bedeutung. Walla zum Beispiel hat häufig so eine Bedeutung wie echt am Ende des Satzes. Oder aus Lan, was eigentlich der Mann ist, wird dann sowas wie Alter. Und auch die Aussprache wird eingedeutscht. Wahrscheinlich habe ich das gerade schon unglaublich eingedeutscht.
Das kann natürlich sein.
Oder auf grammatischer Ebene ganz, ganz typisch sind Sätze wie, das ist mein Schule, hast du Handy? Und auch das folgt ganz bestimmten grammatischen Regeln. Man kann sagen, dass im Deutschen gibt es allgemein die Tendenz, Flexionsendungen und funktionale Elemente, wie zum Beispiel ein, dass die verkürzt werden oder entfallen. Also wir würden ja eigentlich sagen, hast du ein Handy, aber wenn wir ganz ehrlich sind, im Sprachgebrauch sagen wir auch eher, hast du ein Handy? Und da sieht man auch schon die Verkürzung. Und im Grunde führt Kiezdeutsch diese Entwicklung, diese sprachliche Entwicklung einfach nur weiter.
Okay, total spannend. So im Detail war mir das auch noch nicht ganz bewusst. Ich habe dann kein Buch mit Kiezdeutsch finden können, also zumindest erstmal nicht in meinem Bücherregal. Und deshalb bin ich ausgewichen und habe überlegt, gibt es denn Bücher, in denen Berlinerisch auftaucht? Da ist mir als erstes eins meiner absoluten Lieblingsbücher eingefallen, Adas Raum von Sharon Dodua Otu. Adas Raum ist jetzt nicht nur ein Berlin-Buch, sondern schlägt so einen ziemlich großen Bogen von Afrika über Europa und vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Lesende begleiten Ada in ihren verschiedenen Iterationen an unterschiedlichen Orten und zu Zeiten, an denen historische Ereignisse passieren. Die Geschichte endet dann aber eben im heutigen Deutschland, ganz konkret in Berlin. Und da laufen auch alle Erzählstränge zusammen. In dem Berlin-Teil geht es so im weitesten Sinne um eine junge Frau, also um Ada, die auf Wohnungssuche ist. Also es geht auch so ein bisschen um die Gentrifizierung des Berliner Wohnungsmarktes. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit Berlin eignet sich gut, um halt so soziale Probleme anzusprechen. Es geht aber auch um ihre Beziehung zu ihrer Schwester, darum, dass sie schwanger ist und ganz viele andere Dinge. Zwischen den Geschichten der verschiedenen Adas taucht Gott auf und kommt zu Wort und Gott spricht Berlinerisch. Und als ich es gelesen habe, musste ich total schmunzeln. Ich fand das irgendwie süß. Bei einer Veranstaltung, die wir Anfang des Jahres mit Sharon Dodua Otu und ihrem englischen Übersetzer John Cho Polizzi durchgeführt haben, hat sich die Autorin auch sehr positiv geäußert zum Berlinerischen, also dass sie diesen Dialekt auch als schön empfindet. Und das steht auch im Gegensatz zu dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben oder auch jetzt gerade über Kiezdeutsch, dass andere Sprachvarietäten, auch wie das African American Vernacular English oder das Kiezdeutsch oder Dialekte oft abgewertet werden. Aber jetzt hören wir mal ganz kurz ein Zitat von Sharon von der Veranstaltung.
One thing I did realize is that there are lots of accents and dialects that are considered to be linked to a specific class and sort of they have a lower status. If you speak a certain way, then you're considered to be not as intelligent or not as educated or maybe not have as much money. And I was kind of concerned about that, to be honest. And I remember somebody advising me not to use this specific accent for God or not to use the specific Berliner accent at all in the novel because of its connotations, which I just do not share. I don't have, you know, when I came into contact with this with this dialect in the mid 90s, it was honestly exclusively attached to people I was completely in love with, like really close friends of mine would speak like this. And that was my association with this dialect. So when I was writing, I meant it actually absolutely from a place of love and admiration. And I was super surprised to hear other people have a completely different association with this dialect.
Das war Sharon Dodua Otu über Berlinerisch. Wie ist denn dein Gefühl zu Dialekten, Susi?
Also ich bin ja nicht aus Berlin, aber ein Teil meiner Familie stammt aus Berlin. Und da ist zum Beispiel ein Dialekt wie Berlinerisch, empfinde ich auch als was total Schönes. Ich komme aber eigentlich ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Norden. Und ich stelle immer fest, wenn ich mal im Norden von Deutschland unterwegs bin und jemand Nordisch spricht, dann habe ich gleich so dieses ganz, ganz dolle Gefühl von zu Hause. Ich bin dann einfach nur total froh und freue mich, das zu hören und denke dann immer, dass die Person mich stundenlang vollquatschen kann, weil ich das so, so gerne höre. Und gleichzeitig bin ich auch noch mit Plattdeutsch aufgewachsen, weil meine Großeltern das gesprochen haben, was dann aber auch nach und nach einfach immer mehr verschwunden ist und auch mittlerweile eine Sprache ist, mit der ich überhaupt nicht mehr in Berührung komme. Aber Dialekte waren auf jeden Fall ein Thema im Aufwachsen und ich habe die als positiv empfunden, zumindest die, mit denen ich aufgewachsen bin. Dann gibt es aber natürlich Dialekte, die ja generell auch in Deutschland ein bisschen negativ konnotiert sind, wie Sächsisch. Und dann kann es manchmal auch passieren, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Wie ist es bei dir?
Ja, mir geht's ganz ähnlich. Also ich bin am Rand des Ruhrgebiets aufgewachsen und fühle mich meistens, wenn ich Ruhrpott höre, auch zu Hause, sprachlich zu Hause zumindest. Es ist ganz lustig, weil teilweise meine Großeltern auch aus Norddeutschland kommen und ich deshalb in meinem Sprachgebrauch auch so manche Begriffe verwende, die so eher typisch norddeutsch sind. Dann geht's mir auch ähnlich wie dir, dass so je nachdem, wo ich mich in Deutschland aufhalte, dann manchmal eben Wörter nicht verstehe und mich dadurch auch eher nicht so dazugehörig fühle.
Wenn man Pokolit eine Weile folgt, wissen wahrscheinlich alle Lesenden, dass Turning und Adersraum Pokolit-Lieblinge sind. Aber Anna, du hast vor kurzem ganz, ganz neues Buch entdeckt, in dem es auch um Berlin geht, von dem ich jetzt gerne ein bisschen mehr hören würde.
Ja, genau. In meiner Recherche zu interessanten Berlin-Büchern bin ich auch auf einen richtigen Schatz gestoßen. Also den kannte ich vorher auch selber nicht. Es geht um Half-Blood Blues von Ezi Edugian. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber scheinbar gibt es auch eine deutsche Übersetzung mit dem Titel Spiel's noch einmal. Übersetzt wurde es von Peter Knecht.
Von dem Buch habe ich tatsächlich auch noch überhaupt nicht gehört, aber ich freue mich, dass wir hier heute ein neues Berlin-Buch entdecken können. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Autorin erzählen und über das Buch allgemein?
Ja, vielleicht erstmal zur Autorin, also Ezi Edugian. Vielleicht ist sie einigen ein bisschen bekannter durch einen späteren Roman Washington Black, der kam vor ein paar Jahren raus. Half-Blood Blues ist ihr zweiter Roman. Edugian ist die Tochter ghanaischer Einwanderer in Kanada und in Kanada geboren und aufgewachsen. Und während einer Residenz in Stuttgart hat sie Deutsch gelernt und der Aufenthalt hat sie auch zu ihrem Roman Half-Blood Blues inspiriert. Das ist ein historischer Roman über eine Jazzband, die aus schwarzen und weißen Musikern besteht, die im Berlin der 1930er Jahre in verschiedenen Clubs auftreten.
Das Berlin der 30er Jahre war natürlich ohne Frage für schwarze Personen eine unglaublich schwierige Zeit. Ist das Thema des Buches? Wird das mit aufgegriffen?
Ja, genau. Das ist eigentlich, worum es in dem Buch geht. Also, vielleicht fange ich erstmal so an. Erzählt wird der Roman von Sid. Das ist ein afroamerikanischer Bassist und der hat nie so seinen großen Durchbruch als Musiker. Der Roman beginnt erstmal in Baltimore in den 1990er Jahren, als Sid einen Besuch bekommt von seinem früheren Bandkollegen Chip und der überredet ihn, zu einem Festival nach Berlin zu reisen. Und das Festival wird zu Ehren von Hieronymus Falk ausgerichtet. Sid, Chip und Hiro, also wie Hieronymus Falk genannt wird, die waren in den 1930er Jahren Teil dieser Band, der Hot Time Swingers. Und sie spielten gemeinsam in Kellerbars in Berlin. Hiro war der Jüngste und galt so als außergewöhnlich talentierter Trompeter. Alle haben ihm so eine goldene Zukunft vorhergesagt, wären da eben nicht die Nazis gewesen. Für Sid und Chip, die sind, wie gesagt, Afroamerikaner. Und für Hiro, den schwarzen Deutschen, und für ihren einen jüdischen Bandkollegen wurde es dann irgendwann unmöglich, in Berlin weiterhin aufzutreten und auch überhaupt auf die Straße zu gehen. Das heißt, sie haben sich versteckt, weil sie sonst Angst haben mussten, dass die Nazis sie aufgreifen, einsperren, in Konzentrationslager schicken. Dann taucht aber eine US-Amerikanerin auf, Delilah, die ist auch im Musikbusiness und will dann die gesamte Band nach Paris holen, um gemeinsam mit Louis Armstrong eine Schallplatte aufzunehmen. In dem Moment überschlagen sich aber die Ereignisse.
Das klingt nach einer sehr, sehr interessanten Geschichte. Weißt du zufällig, ob diese Geschichte von wahren Begebenheiten inspiriert wurde?
Also, ich weiß nicht, ob es genau so eine Band oder genau die Hot Time Swingers gegeben hat, aber es gibt auf jeden Fall diese Geschichte von schwarzen Deutschen wie Hiro. Und zwar so nach dem Ersten Weltkrieg wurden französische Truppen ins Rheinland geschickt und haben das Rheinland besetzt. Und Hiro kommt aus dem Rheinland, er ist erst später nach Berlin gegangen. Und einige von diesen französischen Soldaten stammten aus den Kolonien Frankreichs in Afrika. Und manche von ihnen bekamen dann Kinder mit weißen deutschen Frauen. Und Hiro ist genauso ein Kind. Das ist seine Geschichte. Und als junger Erwachsener geht er dann aber allein nach Berlin und wird von den anderen Musikern der Hot Time Swingers so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Als die Nazis dann an die Macht kamen, das ist auch ja ein historischer Fakt, wurden schwarze Menschen verfolgt und es wurde super gefährlich für schwarze Menschen in Deutschland. Viele wurden staatenlos, mussten sich verstecken oder fliehen. In Paris versuchen die Hot Time Swingers dann mit Delilahs Hilfe an US-amerikanische Pässe zu kommen und an Ausreisedokumente. Und das ist aber deutlich schwieriger gewesen für Hiro. Die Geschichte, habe ich ja gesagt, fängt eigentlich in den 1990ern an. In dem Buch, wo Sid und Chip wieder nach Berlin zu diesem Festival reisen, das zu Ehren von Hiro stattfindet. Und die Frage ist nämlich, die auch den Spannungsbogen in dem Buch ausmacht, was ist eigentlich mit Hiro passiert? Und genau das kann ich jetzt ja nicht verraten, weil manche Leute dieses Buch noch lesen wollen.
Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne lesen. Eine Frage natürlich noch, weil wir ja über Sprache in postkolonialer Literatur reden. Was macht dieses Buch sprachlich so interessant?
Ja, also es spielt ja in Berlin, ist aber auf Englisch geschrieben, original. Und es ist jetzt nicht so wie bei Turning, dass manchmal deutsche Worte auftauchen, sondern Edugyan lässt hin und wieder Sätze in den Text einfließen wie I said in Hochdeutsch. Also das ist dann ein englischer Satz, aber uns als Lesenden wird verständlich gemacht, dass der eigentlich in Hochdeutsch gesprochen wurde. Diese Jazzband hat aber auch unter sich eine eigene Sprechweise, zu der Sid relativ am Anfang sagt, das lese ich mal kurz vor. We talked like mongrels, see? Half German, half Baltimore bar slang. Just a few scraps of French between us. Only real language I spoke aside from English was Hochdeutsch, but once I started messing up the words, I couldn't straighten nothing out again. Besides, I know Hiro preferred this way. Kid hailed from the Rhineland, sure, but he got old Baltimore in the blood, or talked like he did. Also das heißt, die sprechen schon irgendwie auch unter sich Slang oder eine gemischte Sprache, aber wir lesen alles nur auf Englisch.
Das ist eine interessante Art und Weise, deutlich zu machen, dass eigentlich eine andere Sprache gesprochen wird oder ein Mix aus, so wie es klingt, Deutsch, Englisch und auch Französisch, aber trotzdem alles in einer Sprache zu lassen, sodass wir es verstehen, finde ich eine total interessante Herangehensweise der Autorin.
Ja, und es gibt in der Literatur unterschiedliche Trends. Ich glaube, dass so Mehrsprachigkeit tatsächlich auch als Mehrsprachigkeit abgebildet wird, das ist eher ein bisschen was Neueres. Also, dass manche AutorInnen oder manche Verlage da auch ein bisschen vorsichtig sind hin und wieder, was sie in Anführungsstrichen ihren LeserInnen zumuten oder wie viel Wissen sie auch voraussetzen können oder wie dann ein Text auch für möglichst viele Leute verständlich ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die sich AutorInnen und Verlage dann bei ihren Entscheidungen, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Ja, also insgesamt sehen wir an diesen drei Büchern auf jeden Fall, dass ganz unterschiedliche Strategien angewendet werden können, mit Sprache umzugehen. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, oder?
Ja, genau. Jetzt zum Schluss gibt's wieder eine Buchempfehlung einer Berliner Buchhandlung. Diesmal ist das die Buchkönigin in der Hobrechtstraße 65 in Berlin-Neukölln im Reuterkiez. Also guckt gerne mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid.
Hallo, ich bin Nadine von der Buchhandlung Die Buchkönigin in Berlin-Neukölln. Und das erste Buch, das ich euch heute empfehlen möchte, ist der Gedichtband Blues in Schwarz-Weiß und Nachtgesang von der Dichterin, Wissenschaftlerin und politischen Aktivistin Mai Ayim, das als Neuausgabe 2021 beim Unrast Verlag erschienen ist. Mai Ayim war mit ihrer Forschung zu Geschichte und Gegenwart afrodeutscher Menschen und mit ihrer politischen Lyrik eine der VorreiterInnen der schwarzen deutschen Bewegung und ist für mich sehr eng mit Berlin verbunden. Die Neuausgabe der Gedichte Mai Ayims ist versehen mit einem sehr schönen Vorwort der Schriftstellerin Olumide Popola, in dem sie Mai Ayims Schreiben als Singen mit dem Stift beschreibt und es damit ziemlich auf den Punkt bringt, wie ich finde. Denn Mai Ayims Verse sind voller Melodie und Rhythmik. Manche erinnert das eben an Blues, Jazz oder auch an Rap. Sie sind komplex, spielerisch, humorvoll, teilweise bissig und scharf, wütend und traurig, anklagend, protestierend. Und sie zeigen auf, wie Unterdrückung, Rassismus und Ausgrenzung produziert und reproduziert werden. Oft in den sogenannten kleinen Gesten, die, Zitat, ja nie so gemein sind, die aber eben viele erdrücken. Für die, die mehr über Mai Ayim und von Mai Ayim lesen wollen, empfehle ich außerdem das Sachbuch Farbe bekennen, das sie als Mitbegründerin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland 1986 zusammen mit Katharina Oguntoye im Orlander Verlag herausgebracht hat. Manche von euch, zumindest manche in Berlin, kennen wahrscheinlich das Mai Ayim-Ufer in Kreuzberg, das 2011 noch Gröbenufer hieß, weil es zwischen 1891 und 1895 anlässlich der damals bevorstehenden Kolonialausstellung im nahen Treptower Park angelegt wurde und mit der Namensgebung Otto von der Gröbenerte, der 1683 als Leiter einer Westafrika-Expedition im Auftrag des großen Kurfürsten die brandenburgische Kolonie Groß Friedrichsburg im heutigen Ghana gründete, was die erste deutsche Kolonie in Afrika war und von wo aus eben dieser unfassbar gewaltvolle und ausbeuterische Handel mit Menschen geführt wurde. Über diesen Ort und auch andere koloniale und postkoloniale Spuren in Berlin spricht der Band Die postkoloniale Stadt Lesen, herausgegeben von Nathalie Bayer und Marc Tekassidis, erschien 2022 im Verbrecherverlag, den ich hier ebenfalls empfehlen möchte. Denn das Buch versammelt historische Erkundungen verschiedener ForscherInnen und befasst sich am Beispiel des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg mit Bauten, Verkehrsknotenpunkten, Organisationen, Firmen, Kultureinrichtungen und konkreten historischen Personen und macht so deutlich, wie Kolonialismus eben nicht ein historischer Sonderfall war, sondern ein ziemlich dynamisches Moment in der Stadtentwicklung. Und zuletzt, last but not least, möchte ich euch noch zwei Romane empfehlen, die mich sehr berührt haben. Der eine Roman ist 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel, erschienen 2020 im S. Fischer Verlag. Und in ihm nimmt die schwarze, queere, in Ostdeutschland sozialisierte Ich-Erzählerin die LeserInnen mit auf eine Reise zu verschiedenen Orten. Mal steht sie am Bahnsteig, mal ist sie in Thüringen, mal in Vietnam, dann wieder in Berlin oder einem Badesee im Brandenburger Umland oder in den USA zur Zeit der Trump-Wahl, also der Trump-Wahl 2016. Ständig wechselt der Ort, die Zeit, die Situation, ständig wird die Erzählung durchbrochen, aber das ist niemals verwirrend oder störend, denn der Roman nutzt einen ganz besonderen Kniff. Die Ich-Erzählerin befindet sich nämlich im ständigen Dialog mit einer fragenden Stimme oder einer fragenden Instanz, von der nie so richtig klar wird, wer die eigentlich ist. Ist sie ihre eigene zweite kritische Stimme, mit der sie im Selbstgespräch ist? Ist sie eine Therapeutin, eine Freundin, eine Interviewerin oder eben mal dies, mal das? Was sie auf jeden Fall ist, ist ziemlich machtvoll, denn sie stellt eigentlich all die unangenehmen Fragen, die sich die Ich-Erzählerin oder auch die LeserInnen nicht zu stellen trauen. Sie bewertet und zwingt die Protagonistin dazu, sich ständig zu reflektieren und genauer und ehrlicher zu werden in dem, was sie fühlt, denkt und äußert. Und immer wieder fragt die Stimme, wo bist du? Und produziert damit so eine Art Innehalten und Selbstvergewisserung. Denn wovon der Roman spricht, ist eben die Geschichte einer jungen Frau. Es geht um Verlust, um Familie, die nicht mehr da ist, um Beziehungen, um Zugehörigkeit, Rassismus, Klasse, Kolonialismus, Privilegien, DDR und eben auch um Angst oder vielleicht auch eine Angststörung, aus der sich die Ich-Erzählerin immer mal wieder rausholen muss. An einer Stelle sagt sie, die Angst vor manchen Realitäten kann schlimmer sein als diese Realitäten selbst. Das sagt sie, als diese Stimme sie fragt, ob sie jemals von Nazis verprügelt worden wäre. Irgendwann hat diese Stimme dann auch genug und sagt, bitte nicht noch eine Geschichte mit rassistischer Pointe. Und vielleicht ist das das, was die LeserInnen als auch die Ich-Erzählerin sich wünschen würden. Aber die Ich-Erzählerin spricht natürlich immer wieder über rassistische Erfahrungen, nicht weil sie will, sondern eben weil sie muss. Nicht unbedingt um, weil sie sprechen muss, geht es in meiner letzten Empfehlung für heute, sondern vielleicht um ein, weil sie sprechen müsste oder sprechen will. Der Roman Weiße Flecken von Lena Albrecht, erschienen in diesem Jahr ebenfalls beim S. Fischer Verlag, ist für mich eine sehr wichtige Ergänzung zu Olivia Wenzels Text, denn Weiße Flecken spricht aus der Perspektive einer jungen, ebenfalls in Berlin lebenden, weißen Frau, die sich mit kolonialer Vergangenheit und Gegenwart und mit den eigenen Verstrickungen auseinandersetzt, dabei aber eben nicht selbst Rassismen oder den Erfahrungen kolonialer Gewalt ausgesetzt ist, sondern konfrontiert ist mit ganz viel Hadern und auch persönlicher Scham darüber, zwar, sagen wir, sehr empathisch zu sein, aber durch ganz viel Nichtwissen und nicht erfahren haben, immer wieder selbst in Vorannahmen zu tappen und immer wieder zu merken, dass auch in ihr so viel Vorurteil und eben auch erlernter Rassismus und Angst steckt, wie er weißen europäischen Menschen eben über Jahrhunderte angelernt und weitergegeben wurde. Im ersten Teil des Romans ist es so, da reist die junge Frau, die Ich-Erzählerin dieses Romans, im Auftrag ihrer ehemaligen Professorin nach Togo, um dort zu Flucht- und Migrationsursachen vor dem Hintergrund der deutschen und später französischen kolonialen Vergangenheit zu forschen. Und sie trifft dort auf Menschen und fragt nach deren Geschichten, die zum Beispiel auch mit aktueller deutscher Asyl- und Abschiebepolitik zu tun haben und merkt eben mehr und mehr, wie wenig sie eigentlich weiß und beginnt darüber ihre Rolle anzuzweifeln und zu fragen, was sie da überhaupt macht oder machen soll. Und das gelingt Lena Albrecht, wie ich finde, auf eine sehr schöne, weil ganz ruhige und bedachte Art und Weise, obwohl das natürlich eine total aufwühlende, schamvolle und auch sprachlos und wütend machende Geschichte ist. Jedenfalls. Und so gibt es dann quasi im Buch, im Roman einen Bruch oder Situationswechsel hin zu seinem zweiten Teil, ermöglicht dann dieses Hadern und diese Scham der Ich-Erzählerin, sich kritisch mit den Verstrickungen und Erzählungen ihrer eigenen Familie auseinanderzusetzen. Denn auch in ihrer Familiengeschichte gibt es solche weißen Flecken, also unbeschriebene, ausradierte, aber eben doch existierende Seiten einer Geschichte, in der bei der Ich-Erzählerin der Dreh- und Angelpunkt eine Urgroßmutter ist, über die die Ich-Erzählerin kaum mehr weiß, als dass sie, Zitat aus der Familienerzählung, für ein Kind afro-panamaischer Abstammung ungewöhnlich helle Haut hatte. Und da setzen dann sozusagen ihre Forschungen in die Familiengeschichte ein. Auch dieser Roman folgt ähnlich wie Tausend Serpentinen Angst weniger einem stringenten Plot oder plastisch ausgearbeiteten Figuren, sondern begleitet die Ich-Erzählerin durch Situationen und durch ihr eigenes Reflektieren und Befragen dieser Situationen und Verhältnisse und folgt darin eigentlich der Frage, wie sie mit ihren eigenen und familiären kolonialen Verstrickungen umgehen will und wie sie die Welt und ihre ungleichen Verhältnisse und ihre weißen Flecken ihren Kindern erzählen will. Das ist ja eigentlich dann auch die Frage, die sich auch wir LeserInnen stellen müssten, um zu entscheiden, wovon wir womöglich viel mehr sprechen müssten und was wir sichtbar werden lassen müssten.
Für diesen Podcast haben wir eine Projektförderung des Berliner Senats für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten. Wenn ihr helfen wollt, die verschiedenen Formate von Pokolit nachhaltiger und unabhängiger zu machen, dann könnt ihr uns sehr gerne über Steady unterstützen. Wir danken euch fürs Zuhören. Schaut bis zur nächsten Folge gerne mal auf pokolit.com vorbei. Wir freuen uns auch, auf Instagram von euch zu hören. Sagt uns gern, was vielleicht euer liebstes Berlin-Buch ist. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder.